Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Neulich bin ich in der S-Bahn in Berlin unterwegs gewesen. Da kommt ein Mann ins Abteil, ein Obdachloser, und er bittet um ein bisschen Kleingeld für was zu essen. Ich greife in meine Tasche und merke plötzlich, ich habe überhaupt kein Bargeld dabei. Nur noch eine Plastikkarte und ein Handy, weil man mit dem zur Not ja auch bezahlen kann. Bargeld verschwindet immer mehr aus unserem Alltag. Das hat jetzt auch eine Studie gezeigt, die die Bundesbank vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Nur noch 51% der Zahlungen werden bar abgewickelt. Immer noch mehr als die Hälfte, aber nur knapp. Vor 3 Jahren waren es noch 58%. Manche Menschen finden das bequem, dass es weniger Bargeld gibt, und andere verunsichert es. Dieses Verschwinden ist nun auch der Ausgangspunkt für ein neues Buch über Geld. Kleine Philosophie des Geldes im Augenblick seines Verschwindens. Oliver Schlaut ist einer der Autoren. Er ist Professor für Philosophie und politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Herr Schlaut, dass das Geld immer mehr verschwindet, daran haben wir uns eigentlich schon gewöhnt. Gab es für Sie im Alltag ein ähnliches Aha-Erlebnis wie das, über das ich gerade berichtet habe?
Ich kann jetzt erzählen, dass gerade auf dem Weg hier ins Studio, da musste ich mich aufgrund eines Platzregens unterstellen vor einem Geschäft, welches einen Zettel in das Fenster gehangen hatte, heute leider nur Bargeld. Und das war tatsächlich als eine Entschuldigung gemeint.
Was bedeutet denn diese Entmaterialisierung, die das ja ist, aus Sicht des Philosophen?
Ja, was bedeutet Entmaterialisierung des Geldes? Ich denke, wir haben es hier mit einer zutiefst ambivalenten Entwicklung zu tun. Einerseits ist diese Entmaterialisierung im Geld selbst schon immer angelegt gewesen. Das Geld erblickte das Gesicht der Welt vermutlich als Münze, als eine geprägte Münze, schon im antiken Griechenland, wurde dann zum Papiergeld und schickt sich jetzt an, all diese materiellen Formen hinter sich zu lassen und zu einer bloßen Zahl in einem elektronischen Rechnungssystem zu werden. Und die Entwicklung zeichnet sich aber schon ganz früh ab. Ja, schon die geprägten Münzen im alten Griechenland waren ja eigentlich nur Symbole. Auch diese Münzen nutzten sich ab. Und wenn sie sich abgenutzt hatten, konnte man sie eintauschen gegen neue Münzen. Das heißt, um die Münzen selbst ging es gar nicht. Ja, wenn sich unsere anderen Gebrauchsgegenstände im Leben abnutzen, dann können wir sie nicht einfach eintauschen, weil es um diese Dinge selbst geht. Bei dem Geld geht es nicht um die Dinge selbst, oder mit anderen Worten, die materielle Münze war immer schon bloß ein Symbol. Und es war ein Symbol, welches das Geld selbst abgelehnt hat. Oder sagen wir mal, das Geld hat diese symbolische Form aus Verlegenheit angenommen. Ja, gut, ich muss mich materialisieren, damit ihr mich benutzen könnt, damit ihr mich in die Hand nehmen könnt. Aber angemessen ist diese Materie mir eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich aus der Materie entschlüpfen. Ja, das Geld ist für uns so etwas wie die sublimierteste Form des Wertes, das Wertvolle, das Unvergängliche schlechthin. Und als solches möchte es sich aller Materie entziehen. Und dieser Prozess, der strebt im Augenblick sozusagen seiner Vollendung zu. Das ist also einerseits eine Entwicklung, die sich über 2 Jahrtausende hinzog, gar nichts Neues darstellt. Gleichzeitig hat diese Entwicklung aber auch ein anderes Gesicht, ein beunruhigendes Gesicht. Momentan verschwindet das Bargeld in seiner Form als Bargeld und damit auch in der letzten Form, die wir noch sinnlich erfahren konnten. Noch tragen wir das Geld in unserer Tasche mit uns. Wir begegnen dem Geld sinnlich, und diese Begegnungen können ja auch etwas Verstörendes sein. Das Geld kann ja auch ein Störfaktor sein. Ja, wir halten die Münze in der Hand und fragen sie, was sie eigentlich ist. Was ist das Geld? Wie funktioniert das Geld? Was ist das für ein merkwürdiger Gegenstand? Und dieses Erlebnis werden wir in Zukunft natürlich immer weniger haben. Das Geld entzieht sich uns, es tritt in den Hintergrund, aber im Hintergrund totalisiert es seine Herrschaft immer mehr. Es wird immer weiter unser Leben bestimmen. Es wird ein immer wichtigerer Faktor werden, aber gleichzeitig immer unsichtbarer. Und das ist die beunruhigende Rückseite dieser Entwicklung des Verschwindens.
Jetzt haben Sie gerade über das Geld schon so gesprochen, als hätte das eine eigene Handlungsmacht. Also Sie haben so gesagt, ich das Geld, ich möchte im Grunde gar nicht mich materialisieren. Ich muss das aber, und ich möchte da jetzt wieder so dieser materiellen Form entschlüpfen. Also ist Geld etwas mit einer eigenen Handlungsmacht? Denn ich habe eigentlich mal gelernt, Geld ist ein Tauschmittel. Das ist ja sowas wie ein Werkzeug, dessen ich mich bedienen kann, um bestimmte Vorgänge im Wirtschaftsleben zu vereinfachen. Also ich muss nicht mehr die Äpfel, die ich vielleicht ernte, auf den Markt tragen, wenn ich die gegen Brot tauschen will. Ich habe das Geld dabei. Jetzt sprechen Sie über das Geld so, als würde das im Hintergrund eigene Entscheidungen treffen.
Ja, das Geld als bloßes Werkzeug in unserer Hand, welches wir benutzen zum Mittel des Tausches und welches dem Tausch auch historisch entsprungen ist, zur Verflüssigung, zur Vereinfachung des Tauschgeschehens. Das haben Sie so gelernt, das habe ich so gelernt, das lernen wir alle so. Das steht heute auch noch in den Lehrbüchern der VWL. Aber diese Antwort, und das ist der erste Teil meiner Antwort auf Ihre Frage, ist falsch. Natürlich hat das Geld etwas mit dem Tausch zu tun. Wir benutzen es heute unter anderem auch als Tauschmittel. Das Geld ist ein ziemlich komplexer Gegenstand. Es hat viele Funktionen. Wir benutzen es als Recheneinheit zur Bestimmung des Wertes. Wir benutzen es als Tauschmittel. Wir benutzen es als Zahlungsmittel, zum Beispiel wenn wir eine Schuld tilgen. Und wir benutzen es auch als Wertaufbewahrungsmittel, ja, bei der Schatzbildung oder wenn wir einfach sparen. Ja, das heißt, das Geld ist schon in sich ein ziemlich vertrackter, komplizierter Gegenstand. Aber wie Sie richtig sagen, natürlich, es hat etwas mit dem Tausch zu tun. Wir benutzen es heute im Tausch oder exakter gesagt im Kauf der Dinge. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir es auch zu diesem Zweck in die Welt gesetzt haben und dass es einfach als harmloses Mittel des Kaufes auch historisch entstanden ist. Ich denke, in dieser Fabel, denn es ist nichts anderes als eine Fabel, ein Märchen, begeht man den alten Fehler, dass wir Dinge, die uns heute in unserer modernen Welt ganz selbstverständlich sind, in eine alte Welt zurückprojiziert.
Mit der Fabel meinen Sie jetzt, was ich eben über Äpfel und Brote auf dem Markt erzählt habe.
Ganz genau.
Ja.
Diese Äpfel und Brote, das sind ja Güter. Das heißt, es sind Dinge, die sind für etwas gut. Wir verwenden sie zu ganz bestimmten Zwecken, um uns zu ernähren, um unsere Gesundheit zu erhalten und so weiter. Aber wenn wir Dinge kaufen, dann haben wir es nicht einfach mit Gütern zu tun, sondern dann haben diese Güter schon die Form der Waren angenommen. Ja, es sind Dinge, die einen Wert haben, der sich in einem Preis ausdrückt und die wir im Allgemeinen in einem Supermarkt kaufen. Und das ist eine historische Form. Die Dinge waren nicht schon immer Waren. Heute sind sie Waren. Heute, wo der geldvermittelte Tausch, der Kauf allgemein geworden ist, da haben wir es tatsächlich mit Waren zu tun. Aber vor dem verallgemeinerten Geldgebrauch hatten wir es eben nicht mit Waren zu tun. Und das projizieren wir einfach in die Vergangenheit zurück. Aber das müssen wir uns ganz anders vorstellen. Ja, wenn man vor dem Geldgebrauch tauschte, dann war das etwas ganz anderes als das, was wir heute tun, wenn wir kaufen. Es war eine Interaktion zwischen zwei Individuen und als solche ist die erstmal furchtbar komplex. Ja, das ist wie wenn zwei Menschen miteinander sprechen oder miteinander streiten oder miteinander schlafen. Ja, all das sind soziale Beziehungen, die ungeheuer komplex sein können. Da kann es um vieles gehen. Da kann es um Macht gehen. Da kann es um Prestige gehen. Da kann es um Solidarität und um Hilfe gehen. Da kann es um Betrug gehen. Alles Mögliche, nur nicht Äquivalententausch. Ja, zu einem Äquivalententausch wird der Austausch von Gütern erst, wenn das Geld schon in der Welt ist. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass die Funktion, die das Geld heute auch spielt, in die Vergangenheit zurückprojizieren. Tatsächlich ist es etwas sehr viel komplizierteres. Und damit käme ich dann zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Sie haben ja ganz richtig gesagt, dass ich dem Geld so eine Art Wirkmacht zuschreibe. Ich habe es eben subjektiviert. Ich habe davon gesprochen, was das Geld will.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich ernst gemeint. Einerseits ist das ein Phänomen, welches wir in den Kulturwissenschaften heute von jeder Technologie kennen. Wir haben das etwas naive Bild hinter uns gelassen, dass Technologie ein menschliches Geschöpf ist, welches wir Menschen in die Welt setzen zu unseren Zwecken und welches sich einfach passiv verhält. Tatsächlich sieht man überall, dass Technik auch eine aktive Seite hat. Wir bestimmen die Technik, aber die Technik hat eine Rückwirkung auf uns. Das kann man sich an vielen Beispielen klar machen. Denken wir zum Beispiel an das Automobil. Ja, es ist einfach ein Fortbewegungsmittel. Es löst die Kutsche ab, ist ein bisschen schneller als die Kutsche, also erstmal etwas ganz Harmloses. Aber was wir dann in der historischen Entwicklung sehen, ist, dass das Auto sich immer tiefer in unser Leben einschreibt, eine immer bestimmendere Rolle spielt und die Art und Weise, wie wir leben, vom Kopf auf die Füße stellt. Ja, es verändert sich alles. Zum Beispiel die Stadt, die urbanen Strukturen verändern sich. Und das ist schon etwas ziemlich Dramatisches, weil wir hier ja über Strukturen sprechen, die bei uns in Europa über 2000 Jahre gewachsen sind. und dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten im Grunde für obsolet erklärt werden, komplett verändert werden. Aktuell im Onlinehandel mit dem Sterben der Innenstädte sehen wir den letzten traurigen Akt dieser Entwicklung. Das hat niemand gewollt, das hat niemand vorhergesehen, aber das Auto hat es mit uns gemacht. Es hat also eine Agency, wie man sagt, eine Autoschaft, eine Wirkmacht. Das stimmt auch für das Geld.
Zu dem komme ich nochmal zurück, weil so wie wir jetzt bisher gesprochen haben, haben wir vor allen Dingen das Geld so ein bisschen umkreist und häufig gesagt, was man annimmt, was es denn sein soll und was es aber in Wirklichkeit nicht ist. Also es ist kein Tauschmittel. Es besteht auch nicht in seiner materiellen Gestalt als Münze oder als Geldschein etc. Doch nochmal die Frage, Herr Schlaut, was ist Geld?
Ich möchte mich weigern, auf diese Frage zu antworten und erst noch einmal darauf hinweisen, dass wir es wirklich nicht wissen. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur wir Philosophen, die sich seit 2000 Jahren diese Frage vergeblich stellen, sondern wir alle, die wir das Geld verwenden. Ja, wir alle benutzen es. Wir benutzen es mit größter Selbstverständlichkeit. Aber sagen, was das Geld ist und was es tut, kann niemand von uns. Das sieht man zum Beispiel daran, wie wir Kinder in den Geldgebrauch einweihen. Wir können die Kinder nicht beiseite nehmen und ihnen erklären, was man mit dem Geld tut, sondern wir müssen sie so ganz langsam in diese Praxis hineinwachsen lassen. Durch einen Kaufladen, wo sie unsere Kaufakte imitieren können. Dann geben wir ihnen mal ein kleines Taschengeld, mit dem sie schon wirtschaften dürfen. Sie können die ersten Fehlkäufe tun und darüber lernen, dass man verantwortungsvoll damit umgehen muss und so weiter und so fort. Und irgendwann haben sie den Trick raus. Sie können es, aber das heißt natürlich nicht, dass Sie begriffen haben, was das Geld ist. Sie haben vielmehr vergessen, danach zu fragen, was das Geld ist. Sie wissen es nicht. Niemand von uns weiß es. Und das ist schon ziemlich beunruhigend. Und diese Diagnose, die wird noch umso beunruhigender, wenn man sich nur vor Augen führt, welche Bedeutung das Geld für uns hat. Und damit meine ich gar nicht so sehr, dass wir nach Geld streben, dass wir Geld besitzen wollen, sondern dass wir ja tatsächlich unseren Weltbezug ganz wesentlich durch das Geld herstellen. Und damit meine ich Folgendes. Wir leben in einem Kosmos von Waren, die wir als Waren kennen, das heißt als Dinge mit einem Preis. Und wir kennen ihre Preise. Wenn ich Ihnen jetzt den modernen Warenkatalog vorlese, angefangen vom Brot über das Auto bis zur Weltreise, dann können Sie mir immer sagen, was diese Dinge ungefähr kosten. Ja, wir sind da ungeheuer kompetent. Aber, und das ist das Erschreckende, das ist auch so ziemlich alles, was wir von den Dingen wissen. Wir wissen nicht, wo sie herkommen, wer sie produziert hat, was in ihnen enthalten ist, welche Energie in ihrer Produktion aufgewandt wurde, was ihr ökologischer Fußabdruck ist. All das wissen wir nicht. In all diesen Sprachen sind wir Analphabeten, außer in der einen Sprache, in der Sprache der Preise. Die kennen wir alle. Und darin sind wir literarisiert, darin können wir sprechen und wir verlassen uns auf diese Preise, als wären sie einfach da, als hätten sie eine Autorität.
Dass sich die Ökonomie mit Geld beschäftigt, eh klar. Dass Historiker über die Geschichte des Geldes forschen und Soziologen über die gesellschaftliche Rolle, liegt auch beides auf der Hand. Aber wieso die Philosophie? Was ist jetzt das genuin philosophische Interesse am Geld?
Was können wir als Philosophen zum Geld sagen? Nun, aus dem ersten Teil des Gesprächs sind wir ja eigentlich mit einem negativen Resultat gekommen. Ich habe betont, dass wir gar nicht wissen, was das Geld ist. Und ich denke, das ist schon ein philosophischer Moment. Wir realisieren, dass wir mit leeren Händen dastehen und dass wir eigentlich nochmal ganz vorne bei Null beginnen müssen. Ja, nochmal ganz neu darüber nachdenken, was ist das eigentlich für ein Ding, mit dem wir es zu tun haben, das wir in die Welt gesetzt haben, aber das diese gespenstische Eigendynamik entwickelt. Und hier wird es schon philosophisch. Ja, also wenn ich einmal versuche, ganz allgemein auf die Frage zu antworten, ja, was machen wir als Philosophen überhaupt, dann würde ich sagen, das philosophische Denken, dem liegt so eine Entfremdung von den Dingen zugrunde. Ja, in der Philosophie, im philosophischen Nachdenken und Nachfragen zeigen wir eigentlich, dass Dinge, die unseren Alltag ausmachen und die in unserem Alltag ganz einfach wirken, in Wirklichkeit ungeheuer kompliziert sein können. Im Grunde machen wir das Gegenteil von den Wissenschaften. In den Naturwissenschaften, da zeigt man, dass auch ganz komplexe Phänomene im Grunde ganz einfach sind. Die Entstehung des Universums kann man auf ein paar einfache Grundprinzipien zurückführen. Was kompliziert schien, ist einfach. In der Philosophie machen wir das Gegenteil. Wir zeigen, dass das, was einfach schien, in Wirklichkeit ganz kompliziert ist. Indem wir uns den Dingen vorsichtig nähern und sie nochmal ganz von vorne analysieren, so wie wir das auch mit dem Geld machen müssen.
Jetzt waren wir da ja mit dem Geld eben schon an einem bestimmten Punkt angekommen, am Ende des ersten Teils unseres Gesprächs. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Das Geld, hatten Sie gesagt, erzeugt so eine Art Weltverhältnis, das dazu führt, dass wir bestimmte Sachen an Dingen oder auch an sozialen Beziehungen nicht wahrnehmen, während wir eine Sache immer wahrnehmen. Kann man das so sagen? Also wir wissen immer, haben Sie gesagt, was der Preis von etwas ist, also zum Beispiel, wie teuer mein Urlaub wird, wie viel mein Auto kostet und so weiter und so fort. Und viele andere Dinge, die ja genauso wichtig wären, die wissen wir nicht. Da muss ich so ein bisschen daran denken, dass ja Politiker häufig gefragt werden, um so ihre Kompetenz zu testen im Vorfeld von Wahlen. Wie viel kostet denn ein Pfund Butter? Wenn man das nicht weiß, dann ist man sozusagen ein bisschen weltfremd oder abgehoben. Man könnte ja auch sagen, dass man da ganz andere Fragen stellen sollte, oder? Wie viel Energie wird verbraucht bei der Herstellung eines Pfunds Butter beispielsweise? Also ist das sozusagen diese Blickumkehr, die mit dem Geld in Verbindung steht und mit dem System von Preisen und Waren?
Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Das ist das Erschreckende. Wir haben alle diese Kompetenz, die wir am Politiker abfragen. Wir sind alle alphabetisiert in der Sprache der Preise, aber wir wissen sonst über die Welt nichts. Sie haben gerade von der Energie gesprochen, die wir zur Produktion unserer Nahrungsmittel aufwenden. Dazu findet man nicht viele Zahlen. Wenn man mal recherchiert, findet man ganz erschreckende Zahlen. Ja, man sieht zum Beispiel, dass wir in der modernen Landwirtschaft 10 bis 20 Mal so viel Energie in die Lebensmittelproduktion stecken müssen, wie diese Lebensmittel nachher an verwertbarer Energie für uns enthalten. Unsere Landwirtschaft ist extrem ineffizient, nicht in monetären Begriffen. Das Geld zwingt die Landwirtschaft zur Effizienz. Aber wenn wir durch die Energiebrille auf die Landwirtschaft schauen, sehen wir ein ganz anderes Bild. Dann sehen wir eine extrem ineffiziente Form des Wirtschaftens, die Unmengen Energie verschlingt und extrem unproduktiv ist. Aber das ist eine Seite, die wir nicht kennen. Und das heißt, dass wir unserer eigenen Welt, der Art und Weise, wie wir uns ernähren, vollkommen begriffslos gegenüberstehen, weil wir uns auf die Preise verlassen, was wir aber nicht tun sollten.
Bestimmte Dinge gehen in die Preise ein und bestimmte Dinge gehen in der Regel nicht in die Preise ein. Das hat aber die Wirtschaftswissenschaft im Laufe der Jahre und Jahrzehnte schon versucht, zumindest manche Wirtschaftswissenschaftler haben das versucht, das ein bisschen zu korrigieren, und zwar in Form von sogenannten sozialen Kosten oder Externalitäten, heißt das dann häufig. Also da wäre dann ja zum Beispiel so etwas wie der Energieverbrauch oder eine bestimmte Form von Umweltbelastung, die in Preise wieder eingerechnet wird, mit drin. Ist es nicht eine Möglichkeit, diese Blickrichtung des Geldes noch ein bisschen zu erweitern und das mit in die Preiskalkulation hineinzunehmen?
Ihre Frage zielt genau in die richtige Richtung. Ja, jetzt, nachdem wir vielleicht so eine Entfremdung zu dem vermeintlich uns so vertrauten Gegenstand Geld hergestellt haben, sollen wir uns natürlich fragen, aber was ist denn das Geld? Was ist denn seine Logik? Da kann man feststellen, wie Sie richtig sagten, manche Dinge gehen in die Preise ein und andere nicht. Ja, wenn ich Ihnen etwas abkaufe, dann bezahle ich natürlich den Nutzen, den ich mir dafür für mich verspreche. Die ganzen negativen Folgen, die dasselbe Produkt vielleicht für die Allgemeinheit hat, die bezahle ich nicht, die sind in dem Preis nicht enthalten. Das ist es, was man in der Wirtschaftswissenschaft als Externalitäten bezeichnet. Negative oder auch manchmal auch positive Folgen für Dritte am Tausch unbeteiligte Parteien. Aber ich denke, man muss an der Stelle noch tiefer graben. Es geht nicht nur darum, dass die Preise nur einen Teil der Wirklichkeit erfassen. Ich denke, man muss vielmehr begreifen, dass, wenn wir uns auf das Geld einlassen, hinter unserem Rücken eine ganz andere Logik greift. Eine Logik, von der wir vielleicht gar nichts ahnen. Ich möchte mal versuchen, das an einem Beispiel klarzumachen. Wenn wir einmal unser Leben im Markt mit dem Geld vergleichen mit der Fantasie einer geldlosen Subsistenzwirtschaft. Stellen Sie sich vor, wir hätten gemeinsam einen Bauernhof und betreiben da Subsistenzwirtschaft. Was heißt das? Das heißt, wir haben bestimmte Bedürfnisse und wir wissen auch, wie wir diese Bedürfnisse durch unsere Arbeit stillen können. Was wir unternehmen müssen, damit wir genug zu essen haben, damit wir Kleidung haben, damit wir ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. All diese Bedürfnisse nehmen wir natürlich mit in die moderne Geldwelt. Aber wir stillen sie ja auf eine ganz andere Art und Weise. All diese Bedürfnisse reduzieren sich ja plötzlich auf ein einziges Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Geld. Wir produzieren unsere Lebensmittel nicht mehr, die Lebensmittel sind ja schon da, die liegen ja im Supermarkt. Ich muss nur hingehen und sie kaufen, aber dafür benötige ich Geld. Das heißt, ich brauche kein Essen, sondern ich brauche Geld, um damit Essen kaufen zu können. Das wirkt erst einmal ganz harmlos, aber wenn dieser Filter zwischen unsere Bedürfnisse und ihre Befriedigung tritt, dann greift mit einem Mal eine ganz andere Logik. Und das kann man sehr schön sehen im Vergleich mit so einer Subsistenzwirtschaft. Denken wir uns noch einmal zurück auf diesen Bauernhof. Jetzt kann es passieren, dass in einem Jahr zum Beispiel die Ernte besonders glücklich ausfällt. Und das werden wir akzeptieren als ein Geschenk der Natur, als ein positives Ereignis, und wir werden uns darüber freuen. In einem anderen Jahr kann es sein, dass wir feststellen müssen, dass wir das Dach der Scheune neu decken müssen. Und das ist kein positives, das ist ein negatives Ereignis. Wir müssen Arbeit aufwenden. Das bindet Ressourcen, Material, Arbeit, Zeit und so weiter, das alles zu tun. Das können wir alles so bewerten, aus unseren Erfahrungen heraus, aus unserem Leben heraus. Aber jetzt schauen wir mal auf dieselbe Situation durch die Brille des Geldes. Und hier verändert sich das plötzlich. Wo wir vorher ein positives und ein negatives Ereignis sahen, sehen wir jetzt durch die Brille des Geldes zwei positive Ereignisse. Beide Ereignisse tragen ja zum Wirtschaftswachstum bei. Die glückliche Ernte, genauso wie das neu zu deckende Scheunendach. Auch das erzeugt ja wirtschaftliche Aktivität. Es schafft Jobs.
Das klingt jetzt alles so, als gäbe es aber nur negative Auswirkungen davon, dass wir in der modernen Gesellschaft mit Geld zu tun haben. Mir fällt in dem Zusammenhang ein Buch ein, was ein Soziologe am Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Das heißt so ähnlich wie das, was Sie jetzt geschrieben haben mit Ihren Kollegen, nämlich auch Philosophie des Geldes. Georg Simmel, großer Soziologe, hat diese Philosophie des Geldes auch geschrieben. Und er sieht da ja durchaus auch positive Aspekte, also durchaus emanzipatorische Aspekte, die das Geld haben kann. Gerade dadurch, dass wir uns vielleicht aus bestimmten traditionellen Zusammenhängen und das, was Sie jetzt gerade so als Szenarien ausgemalt haben, klingt ein bisschen so für mich wie so sehr traditionelle, idyllische, faste Zusammenhänge des Landlebens mit dem Bauernhof, dass wir uns davon auch lösen können und dass das ja auch etwas Gutes sein kann.
Ja, selbstverständlich, ja. Und ich danke Ihnen für den Schuss Realismus in meine Landidylle. Ja, Sie haben natürlich recht, unser Bauernhof steht ja nicht alleine da, sondern der steht vielleicht auf Land, das nicht uns gehört, sondern dem Feudalherren und in dessen Schuld wir stehen, dem wir den Zehnten abgeben müssen. Und in Bezug auf solche feudalen Verhältnisse kann die Geldwirtschaft natürlich eine Befreiung darstellen. Ja, plötzlich stehen wir nicht mehr in persönlichen Knechtschaftsverhältnissen, sondern wir begegnen uns als Freie, die mit Geld miteinander interagieren. Das ist aber auch wieder eine ambivalente Entwicklung. Ja, es ist eine Befreiung, aber Freiheit selbst ist ja ein ambivalentes Phänomen. Man steht nicht mehr in der Bindung, aber man genießt auch nicht mehr den Schutz. Auch das moderne Elend, ja, welches überhaupt erst die Lohnarbeit erzeugt hat. Ja, also die Tatsache, dass immer größere Teile der Bevölkerung nicht in der Lage sind, sich selbst zu ernähren aus ihrer eigenen Hände Arbeit, sondern sich verdingen müssen. Auch das ist ja zynisch gesagt eine Freiheit. Die Menschen sind frei von Besitz und müssen deswegen in der Fabrik arbeiten gehen und rutschen in eine tiefere Abhängigkeit, die sich nur als Freiheit verkleidet. Das ist die Freiheit, wie wir sie in der modernen Welt kennen. Und auch das ist eine beunruhigende Entwicklung, dass immer mehr soziale Beziehungen ersetzt werden durch monetär vermittelte Beziehungen. Auf unserem Bauernhof, da arbeiteten wir zusammen, wir konnten uns aufeinander verlassen, wir standen in bestimmten Verhältnissen zueinander, die waren vielleicht auch nicht immer angenehm, weil wir uns das Verhältnis nicht ausgesucht haben.
Und weil es für den Feudalherrn war?
Weil es für den Feudalherrn war, ja. Aber heute erleben wir im Gegenzug eine radikale Vereinzelung. Wir wissen nicht mehr, ob wir uns auf andere Menschen verlassen können. Das Einzige, worauf wir uns noch verlassen wollen, das ist unser Konto. Ja, wir versuchen, dass wir da ein Polster haben. Und das ist das Einzige, was wir im Leben noch an Halt haben und was uns schützt. Daher ja auch diese Angst vor der Inflation. Ja, sie nimmt uns wirklich das Letzte, was in einem modernen Leben noch Bestand hat.
Wir reden über Geld mit dem Philosophen Oliver Schlaut. Bevor wir jetzt ein bisschen in die Zukunft des Geldes gucken, Herr Schlaut, bleiben wir noch mal kurz einen Moment lang in der Gegenwart. Kleine Philosophie des Geldes im Augenblick seines Verschwindens. So heißt ja das Buch, was Sie mit zwei Kollegen zusammengeschrieben haben. Und dieses Verschwinden ereignet sich also genau jetzt, so deute ich diesen Titel, in der Gegenwart. Und auf dem Umschlag des Buches steht auch drauf, es sei jetzt vielleicht die letzte Gelegenheit, die Logik des Geldes noch zu begreifen. Wie lange dauert denn dieser Augenblick, dieses Jetzt, diese letzte Gelegenheit? 5 Jahre, 10 Jahre?
Da reden wir über die bevorstehende Zukunft. Dieses Verschwinden deutet sich seit 2-3 Jahrzehnten an. Sie haben ja selbst zu Beginn der Sendung die aktuellen Zahlen zum elektronischen Zahlungsverkehr zitiert. Ich denke, in 20 Jahren wird das weitgehend abgeschlossen sein, ja, mit der Einführung des elektronischen Euro. Hier in Europa wird der Bargeldverkehr wahrscheinlich passé sein.
Und das bedeutet aber, wenn das Geld verschwindet auf diese Art und Weise, also wenn es nicht mehr zu sehen ist im Alltag, nicht mehr zu spüren, nicht mehr zu fühlen ist, bedeutet das ja nicht, dass es Geld nicht mehr gibt, sondern, ja, wie kann man das sagen, dass es dadurch noch unsichtbarer wird, noch weniger zu hinterfragen, noch weniger zu kritisieren, zu erkennen?
Ja, ich würde sagen, das Geld naturalisiert sich in gewisser Weise. Es wird immer weniger sichtbar als ein menschliches Artefakt, eine Institution, die wir geschaffen haben, die wir ja auch verändern können. Ja, wir könnten sie wieder abschaffen oder wir könnten sie reformieren, wir könnten versuchen, ihre Funktionsmechanismen zu verändern. Aber all das wird unsichtbar. Ja, das Geld wird immer mehr den Anschein einer Naturtatsache annehmen. Der scheint, dass das Geld etwas Unschuldiges ist, einfach nur ein Mittel in unseren Händen und dass es einfach nur einen Wert ausdrückt, ja, als hätten die Dinge einen Wert, als wäre es so einfach, ja, als hätten die Dinge einen bestimmten Wert und das Geld drückt den in aller Unschuld aus. Dieser Schein wird sich immer mehr stabilisieren. Ja, es wird immer weniger als eine menschliche Institution erscheinen und immer mehr als eine Naturtatsache. Und damit wird es sich natürlich auch der Kritik entziehen.
Eine Sache, die da natürlich passiert und die da ihre Auswirkungen hat, ist die Digitalisierung. Und Sie haben jetzt auch gerade schon gesagt, wir sehen gleichzeitig, dass wir Geld auch noch mal ganz grundlegend verändern können. Und eine solche Veränderung ist ja jetzt auch seit bestimmt 10 Jahren oder vermutlich ein bisschen mehr im Gange, nämlich den Trend zu Kryptowährungen wie Bitcoin und andere. Da entkoppelt sich das Geld dann auch von staatlichen Institutionen. Es wird sowas wie eine parallele Infrastruktur im Digitalen geschaffen. Bedeutet das nicht aber auch im Rahmen der ganzen Diskussionen, die es jetzt um diese Kryptowährungen gegeben hat, es rückt wieder mehr ins Bewusstsein?
Es wird wieder mehr darüber gesprochen, aber die Frage ist ja, ob wir das Geld gleichzeitig auch wieder mehr als eine politische Tatsache wahrnehmen, also etwas, worüber wir im Grunde politisch entscheiden können. Und das, denke ich, ist erst einmal eine offene Frage. Genauso wie es eine offene Frage ist, was denn das Ergebnis dieser von Ihnen genannten Digitalisierung sein wird. Das ist ja erst einmal ein Sammelbegriff für Entwicklungen, die ganz unterschiedliche Wege einschlagen können. Ja, es kann eine Digitalisierung sein, einfach in dem Sinne, dass das Bargeld verschwindet und wir es in Zukunft einfach nur noch mit Zahlenkolonnen auf unseren Konten zu tun haben. Das wäre einfach so eine eigentlich relativ harmlose Entmaterialisierung, wie wir sie schon im Papiergeld gesehen haben. Auch das Papiergeld hat ja zu Beginn erstmal eine gewisse Unsicherheit ausgelöst. Kann das denn sein, dass das Geld nicht mehr durch Gold gedeckt ist, sondern nur noch ein buntes Bildchen? Dürfen wir so einem Geld noch vertrauen? Naja, das erzeugt Probleme, aber es setzt sich dann durch und die Menschen gewöhnen sich dran. Punkt. Und das ist kein großes Problem. Aber Digitalisierung kann ja auch ganz andere Dinge meinen. Ich habe eben schon den digitalen Euro erwähnt. Und dieser digitale Euro bringt ja auch die Möglichkeit mit sich, dass er personalisiert wird. Ja, also dass die Euros, die digitalen Zentralbank-Euros, die ich auf meinem Konto habe, dass sie sozusagen meine Signatur tragen und dann vernetzt werden können, zum Beispiel mit einem CO2-Konto. Wenn man die Menschen dazu zwingen will, ein bestimmtes CO2-Konto in ihren Konsumausgaben nicht zu überschreiten, dann kann man das realisieren, indem man das an ihre Euros koppelt. Das heißt, ich habe das Recht, im Monat so und so viel Kilogramm CO2 auszustoßen über meinen Konsum. Das wird im Hintergrund mitgerechnet, weil jede meiner Supermarkteinkäufe registriert wird. Und dann kann es passieren, dass ich für den Monat mein CO2-Budget erschöpft habe und dann darf ich nur noch CO2-neutrale Waren kaufen. Das heißt, ich habe noch Geld in der Tasche, aber mir ist damit nicht mehr alles zugänglich. Auch das wäre eine Digitalisierung, aber es wäre ja eigentlich in der Geschichte des Geldes ein Schritt zurück. Weil das Geld nicht mehr universeller und abstrakter wird, sondern es wird wieder verpersönlicht. Es ist ein Schritt zurück zu dem Wechsel, auf dem mein Name steht. Auch das ist eine Möglichkeit, durchaus eine reale Möglichkeit, ja, die uns in Zukunft als Option begegnen wird und zu der wir uns verhalten müssen. Ganz anders verhält sich der Bitcoin, die Kryptowährungen, die Sie eben erwähnt haben. Ja, das ist eine sehr schwierige Entwicklung. Was so eine Kryptowährung ist, nun, da müsste man in die technischen Einzelheiten gehen. Das ist sehr kompliziert und ich selbst bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich verstanden habe. Aber eine Sache ist klar, diese Kryptowährungen unterscheiden sich ja von allen anderen Währungen dadurch, dass sie nicht mehr von einer staatlichen Zentralbank ausgeschüttet werden. Und das ist in gewisser Weise eine problematische Entwicklung, ja, weil dadurch diese Naturalisierung, die ich eben erwähnt habe, des Geldes noch weiter voranschreitet. Die Kryptowährung, dadurch, dass kein Staat mehr dahinter steht, keine staatliche Autorität, die für dieses Geld bürgt und die umgekehrt auch akzeptiert, dass die Steuern in dieser Währung bezahlt werden, dadurch verhärtet sich ja der Schein, dass das Geld selbst einen Wert hat. ein ganz naives Verhältnis zum Geld, so wie manche Menschen es auch zum Gold haben. Auch beim Gold glauben ja viele Menschen, dass dem Gold der Wert innewohnt. Aber das ist eine Illusion. Bei der ersten Hungersnot wird man feststellen, dass man Gold nicht essen kann, dass Gold einfach nur den Gebrauchswert hat, den es hat. Ja, man kann es als Briefbeschwerer benutzen oder als Zahnblombe. Sonst für gar nichts. Ja, es hat keinen inhärenten Wert. Es ist ein spekulatives Anlageprodukt und es gibt nur spekulative Anlageprodukte. Es gibt nichts, was einen inhärenten, unzerstörbaren, festen Wert hat. Aber die Kryptowährungen erzeugen natürlich wieder diesen Schein, ja, als gäbe es einen Wert jenseits dessen, was eine staatliche Autorität im Geld garantiert. Auch das ist eine mögliche Entwicklung unter dem Sammelbegriff Digitalisierung und eine, die sehr beunruhigend ist. Philosophisch beunruhigend, weil sie diesen Schein erzeugt, aber auch politisch beunruhigend, weil wir dort eine Realität schaffen, von der wir nicht mehr wissen, wie wir sie politisch wieder einfangen können.
Jetzt reden wir viel über so beunruhigende Entwicklungen, Herr Schlaut, und auch welche, von denen ich den Eindruck habe, das hat alles so eine Unausweichlichkeit. Also wir kommen aus dieser Sache mit dem Geld im Grunde gar nicht mehr wieder raus. Jetzt unterrichten Sie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, so heißt sie. Und wenn man gestalten will, dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass eh alles zu spät ist und wir nichts mehr tun können. Welche positiven Perspektiven haben Sie vielleicht auch gemeinsam entwickelt mit Ihren Studierenden? Worauf hoffen Sie?
Da haben Sie natürlich recht. Ja, das Geld ist einmal in der Welt. Wir müssen uns irgendwie dazu verhalten. Wir leben in einer Welt, die immer mehr Probleme aufhäuft. Ja, ich zitiere nur den Klimawandel, die ökologische Krise. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir diese Probleme mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, irgendwie lösen können oder zumindest bewältigen können. Nun, und dann stellt sich unvermeidlich die Frage, wie halten wir es mit dem Geld? Das ist eine schwierige Frage, weil das Geld ja irgendwie auch für die Misere verantwortlich ist. Das Geld hat uns auf diesen Wachstumskurs gebracht. Das ist die Logik des Geldes, die sich hinter unserem Rücken verwirklicht, dass es immer mehr werden muss. Können wir das, was den Schaden erzeugt hat, auch zur Lösung des Problems wieder heranziehen? Es muss nicht ausgeschlossen sein. Es gibt natürlich die Utopien einer geldlosen Welt. Allerdings kann es natürlich auch der intelligentere Schachzug sein, die Institution, die wir haben, und dazu gehört eben das Geld, auch intelligent zu nutzen, indem man neue Anlageprodukte entwickelt, die es uns erlauben, überhaupt erst die finanziellen Mittel zu erzeugen, die wir benötigen, um dem Klimawandel begegnen zu können. Das sind Fragen, da habe ich nichts Konkretes zu entwickeln. Ja, das wäre die Aufgabe von Ökonomen, nicht von Philosophen. Aber das ist genau die Frage, die sich uns stellt. Ja, wir haben mit dem Geld eine Wirklichkeit geschaffen, die uns jetzt schon 2000 Jahre begleitet, ohne dass wir sie richtig verstanden haben. Und heute stellt sich uns die immense Herausforderung, dieses Ding, was unser Geschöpf ist, aber sich uns trotzdem immer entzieht, kreativ zu nutzen, ja, sodass wir es vielleicht doch zum Guten nutzen können.
Ich glaube, ein bisschen mehr haben wir jetzt aber doch verstanden hier nach dem Gespräch mit dem Philosophen Oliver Schlaut über die Philosophie des Geldes. Kleine Philosophie des Geldes im Augenblick seines Verschwindens, so heißt das Buch, das gerade erschienen ist, von Frank Engster, Aldo Häsler und Oliver Schlaut im Verlag Mattes und Seitz. 308 Seiten, kosten 28 Euro. Vielen Dank, Oliver Schlaut.
Ich danke für Ihr Interesse.